Also die Abenteuerlust kann ich nicht abstreiten. Die hatte ich eindeutig auch geerbt.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Heute spreche ich mit einem Mann, der internationale Karriere gemacht hat und Sportgeschichte geschrieben hat. Jürgen Lenz. Gemeinsam mit einem Partner entwickelte er in den 90er Jahren das Vermarktungskonzept für die UEFA Champions League. Ein Format, das den europäischen Vereinsfußball nachhaltig verändert hat. Doch bevor es soweit kam, war sein Weg alles andere als vorhersehbar. Vom Bremer Jungen mit einer Ausbildung zum Import-Export-Kaufmann, über eine Überfahrt nach New York, ein Studium an der Barrack School of Business der City University und frühe Berufsjahre in der US-Werbebranche bis hin zu internationalen Führungspositionen in Asien und Europa. Ob in Atlanta, Hongkong oder Frankfurt, überall sammelte er Perspektiven, die später eine große Rolle spielten. In Teil 1 sprechen wir über genau diese Jahre, über Neugier, Timing, das Losgehen ohne fertigen Plan und über die Erfahrungen, die ihn zu einem der wichtigsten Köpfe im internationalen Sportbusiness gemacht haben. Herzlich willkommen im Career Club, Jürgen. Schön, dass du da bist.
Danke, danke, Julia.
Jürgen, du bist in Bremen aufgewachsen und hast dann nach deiner mittleren Reife dich dazu entschieden, eine kaufmännische Ausbildung zu machen.
Das ist richtig.
War das für dich ein pragmatischer Start oder wolltest du schon mehr von der Welt sehen?
Ja, mehr von der Welt sehen wollte ich schon, aber das war insofern pragmatisch, als was damals im Angebot war. Das war im Prinzip, ich war kaufmännisch interessiert, ich war technisch unbegabt und Import-Export oder die Welt hat mich schon damals sehr interessiert.
Ja.
Und da hatte ich die Illusion, dass wenn ich bei einem Import-Export-Unternehmen anfange, dass die mich schon bald mal in die Welt rausschicken.
Ja.
Davon ist in 3 Jahren nichts geworden. War auch richtig okay. So. Aber nein, das war also eine pragmatische Lösung zu dem Zeitpunkt und dem Ort.
Ja.
Ja. Also es gab nicht so viele andere
Optionen
Möglichkeiten für mich. Nein.
Hattest du schon damals Interesse am Thema Marketing?
Ja, das schon. Also an Thema Werbung und Marketing. Das war eigentlich mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater, der war im Werbegeschäft tätig und er hatte mehrere Fachzeitschriften abonniert. Und sobald ich lesen konnte, fing ich an, darin rumzuschmökern. Also damals war Werben und Verkaufen die große Zeitung. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber das war für mich so das Magenblatt. Da, immer wenn das kam, bevor mein Vater überhaupt seine Hand dran legen konnte, hatte ich es schon durchgelesen. Und dadurch waren mir auch Firmen und Personen im Umfeld der Werbung und Marketing sehr bekannt. Und auch Firmen natürlich.
Was hat dich da so schon so früh dran fasziniert?
Ja, also ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet war es so, ich hatte den Eindruck, und das war auch so, dass die Werbung damals in den Kinderschuhen steckte.
Ja.
Und dass das eigentlich ein Beruf mit Zukunft, mit Perspektive ist. Das war, hatte ich einfach so im Gespür. Das hat sich dann auch so entwickelt, ja?
Ja.
Heute ist das eine ganz andere Geschichte. Also ich heute nochmal in die Werbung gehen würde, wenn ich jung genug wäre, da würde ich ein dickes Fragezeichen hintersetzen.
Ah, okay.
Ja?
Ja.
Aber für mich war das damals aufregend.
Ja.
Und es war auch, vielleicht kann ich das hier einfügen, es war damals so, da wurde in Amerika gesprochen vom The Ad Game.
Mhm.
Daraus wurde The Advertising Business.
Mhm.
Dann die Communications Industry. Und mit jedem dieser Schritte hatte man weniger Spaß in dem, was man getan hat. Da haben dann eigentlich die Führungskräfte, waren Strategen und Finanzleute. Das waren nicht mehr die Werbefuzzis, die es am Anfang waren.
Und vorher war es eigentlich mehr gebündelt dann noch, also
auch
die Aufgaben oder?
Da waren die Könige die Kreativen.
Okay.
Ja, und ich meine, ich war in der Zeit, jetzt sind wir schon einen Schritt voraus, aber ich war damals in der Zeit in New York, wo Doyle Dane Birnbach die Käferwerbung entwickelt hat. Er läuft und läuft und läuft.
Ja.
Und ähnliche Dinge. Die waren also revolutionär und die waren einfach sexy. Die waren einfach toll. Und ich bin in diesem Bereich groß geworden.
Du hast gerade schon mal angeschnitten New York. Du hast dich dann entschieden, auf einem Passagierschiff anzuheuern. Das klingt nach großer Abenteuerlust. So, was hat dich damals dazu angetrieben, ja, diese Entscheidung zu treffen?
Also die Abenteuerlust kann ich nicht abstreiten. Die hatte ich eindeutig auch geerbt.
Okay.
Mein Vater war durch den Krieg gehindert, diese Abenteuerlust auszuleben. Ich konnte es, Gott sei Dank, und habe es dann auch gemacht. Ja, und ich habe mich ja in Deutschland umgeschaut. Wo kann ich hier Werbung und Marketing studieren? Das war damals gar nicht möglich. Es gab eine Werbefachschule in Hamburg, aber die war klein. Es gab auch in Berlin etwas, aber auch also wirklich am eine ganz kleine Geschichte.
Yeah.
In Hamburg habe ich mich vorgestellt.
Ja. Yeah.
Da war ich 18.
Mm-hmm.
Und dann haben die gesagt, ja, also kommen Sie mal wieder, wenn Sie Ihre Ausbildung fertig haben, so mit 21, und dann können Sie sich bewerben. Und wenn man 18 ist, ist 21 ganz weit weg.
Ja.
Das war für mich viel zu weit weg. Und dann kam eben ein einschneidendes Erlebnis. Und das war, ich bekam vom Kreiswehrersatzamt einen Musterungsbescheid.
Oh, okay.
Und nun, ich bin Ende des Krieges geboren.
Mhm.
Ich habe damals, waren wir auf Sylt, ich bin ja auf Sylt geboren.
Mhm.
Da habe ich vom Krieg gar nichts mitbekommen. Aber dann, wie wir nach Bremen kamen, 1951,
ja,
da habe ich die Zerstörung und all das Elend gesehen.
Ja.
Und da habe ich mir gesagt, nein, also das darf nie wieder passieren.
Mhm.
Und dann habe ich also eine innere Ablehnung aufgebaut gegen Militärdienst.
Okay.
Und dann eröffnete sich die Möglichkeit, wenn ich zur See fahre, dann wird man vom Wehrdienst freigestellt.
Okay.
Und diese Möglichkeit empfand ich als sehr, sehr
als gute Option.
Attraktiv. Ja?
Ja.
Und in der Zwischenzeit war auch mein Denken dahin gegangen, dass ich gesagt habe, wenn du in Deutschland Schwierigkeiten hast, Werbung und Marketing und Kommunikation zu studieren, dann geh doch dahin, wo es herkommt.
Okay.
Und das war Amerika und das war New York.
Okay, also war dir da in diesem Moment eigentlich schon klar, okay, ich heuer jetzt an dem Passagierschiff an, präsentiere mich dann in New York oder halt Ausschau, ob es da passende Schulen und Möglichkeiten gibt?
So, genau so ist es. Ich bin also dann, wie ich auf der Bremen angeheuert habe, da bin ich in New York immer gleich von Bord gegangen und habe mich erkundigt nach Möglichkeiten, Werbung und Marketing und PR zu studieren.
Ja.
Und das ging nur an den Colleges. Und ich bin dann gelandet bei verschiedenen, aber am Schluss bei der City University of New York in der Bernard Baruch School of Business.
Mhm.
Und das ist eine sehr renommierte Schule.
Mhm.
Und da habe ich dann nachgefragt, ob ich mit meinen Zertifikaten, die ich aus Deutschland hatte, da angenommen würde. Und dann haben die gesagt, ja, geht schon noch, aber einen kleinen Test musst du machen, besonders sprachlich.
Okay.
Und das war eigentlich mein schwachster Punkt.
Okay.
Ja, ich hatte Schulenglisch,
so.
Aber
okay, das
mehr
war
nicht.
Noch,
mehr
ja.
Nicht. Und dann habe ich Glück gehabt, ich bin durchgekommen. Aber dann bin ich wieder, war ich ja noch auf dem Schiff.
Ja.
Dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland, hatte dann den festen Willen, das zu machen.
Ja.
Aber noch keine Möglichkeit. Ja, finanziell nicht.
Wie hast du das dann eigentlich gestemmt? Du hattest jetzt den Studienplatz,
ja,
den Wunsch, musstest wahrscheinlich erstmal noch die Tätigkeit auf dem Schiff nachkommen oder deine Zeit
richtig,
dort.
Richtig.
Wie hast du das dann gestemmt?
Ja, also da muss man sagen, und das ist sowieso grundsätzlich, glaube ich, entscheidend mit Zufälle, Möglichkeiten, die sich ergeben.
Ja.
Und die muss man halt ergreifen. Diese Möglichkeit, also auf dem Schiff, dann 1964 das erste Mal wurde eine Karibikkreuzfahrt von Norddeutscher Lloyd durchgeführt.
Ja.
Da war ich dabei auf der Bremen. Und ich war im Zahlmeisterbereich tätig.
Ja.
Und habe dort einen Amerikaner kennengelernt, der auf dieser Kreuzfahrt teilgenommen hat mit seiner Familie, seiner Frau und seinen drei Kindern.
Ja.
Und er hatte sich die Kreuzfahrt anders vorgestellt, als sie sich dann realisiert hat. Die drei Kinder, die haben ihn voll in Beschlag genommen. Und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat er zu mir gesagt, Jürgen, sag mal, wär's dir möglich, wenn wir die nächste Insel anfahren, das war Martinique, könntest du nicht mal da meine Kinder übernehmen? Ich gebe dir Geld, du heuerst dir einen Mietwagen
ja.
und fährst mal mit denen über die Insel und an verschiedenen Stränden könnt ihr ja. baden gehen. Es war so, ich war im Zahlmeisterei und Zahlmeisterei war, wenn du im Hafen warst, geschlossen.
Erklär noch vielleicht einmal, was ist Zahlmeisterei?
Zahlmeisterei ist eigentlich das Büro auf einem Schiff. Mhm. Also du hast den maritimen Bereich, angeführt vom Kapitän. Du hast den gastronomischen Bereich und dann hast du die in der Maschine, den Ingenieurbereich. Aber du hast auch einen, ja, einen kommerziellen oder einen wirtschaftlichen Bereich.
Ja.
Und das ist die Zahlmeisterei. Das war früher, wurden darüber fast nur die Gehälter bezahlt oder die Heuer.
Okay.
Man nennt das ja in der Seefahrt die Heuer.
Ja.
Die wurde bezahlt von da. Aber später hat sich dann auch weiterentwickelt. Also der Einkauf und Verkauf, Einkauf von Gütern
ja.
inklusive Lebensmittel wurde über die Zahlmeisterei abgewickelt.
Okay.
Ja, aber wir, die wir im Büro tätig waren, das waren nicht viele, die waren nicht involviert in diesem Bereich. Ich war involviert im Bereich Pass.
Okay.
Da mussten also die Pässe alle gecheckt
kontrolliert werden.
Und so weiter. Und da, wie gesagt, wir hatten dann immer frei, wenn wir irgendwo angelegt haben, weil das Büro wurde geschlossen. Da durfte okay. keiner was tun. Und das war super. Um auf den Amerikaner zurückzukommen. Dieser Amerikaner, der war begeistert, dass ich da seine Kinder genommen
habe. Die Zusage
hab.
Gegeben hast.
Und dann haben wir das gemacht und das war ja. auch toll. Und dann hinterher hat er mich gefragt, sag mal Jürgen, was sind denn eigentlich deine Pläne? Willst du hier auf dem Schiff ewig dein Leben verbringen? Hm. Und da habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht. Das ist nur eine Zwischenlösung.
Ja.
Ich möchte nach New York und ich möchte da studieren. Habe ich ihm also, das führt jetzt zu weit, habe ich ihm alles erklärt, was meine Pläne sind.
Ja.
Und dann hat er gesagt, du Jürgen, hier ist meine Karte.
Ja.
Und er war, was damals noch viel bedeutete, ein Vice President von der First National City Bank. Das war schon eine gehobene Stelle.
Ja.
Hat er gesagt, hier ist meine Karte. Wenn du nach New York kommst, wenn du das schaffst,
ja.
wie du dein Plan ist,
ja.
dann melde dich bei mir. Dann sehe ich zu, was ich tun kann.
Und so ist es dann auch gekommen.
So ist es gekommen. Er hat wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass ich schon ich ungefähr 5 Wochen danach ja. stand ich bei ihm auf der Matte im 30. Stockwerk im Park Avenue. Und er hat mir auch geholfen. Ich habe dann meinen ersten Job gekriegt über ihn. Zwar in einer Bank, wo ich gar nicht hin wollte.
Ja.
Aber das war damals noch toll in Amerika. Ich habe dann dort meine Anstellung gekriegt, aber die haben mich gleich gefragt, are you interested in studying? Also bist du interessiert zu studieren? Ja, habe ich beantwortet. Da haben sie gesagt, ja, wo denn und was denn? Und habe ich alles wahrheitsgemäß beantwortet. Und dann haben die gesagt, gut, wenn du mit Ergebnissen kommst bei den Prüfungen,
ja.
die A, AAA sind, B, C, dann gibt's jeweils einen Zuschuss, egal was du studierst. Also
ja.
das war jetzt nicht nur bankenmäßig gedacht, sondern darüber hinaus. Und das habe ich geschafft. Und dann habe ich immer, ich habe zwar beim ersten Mal die niedrigste Stufe Zuschuss bekommen, weil es mit der Sprache noch haperte, aber dann ging es sehr schnell aufwärts. Und dann bekam ich fast das Ganze bezahlt. Nun hatte ich das Glück, dass damals in New York die Weltausstellung stattfand.
Ja.
Und die Bank war die einzige, die eine Niederlassung auf der World's Fair hatte.
Ja.
Und dann haben die wohl geguckt, wen haben wir da? Wir brauchen jemand, der Fremdsprachen spricht.
Ja.
Und dann stießen sie auf mich.
Okay.
Und dann haben sie mir angeboten, dass ich da hingehe. Würde ich auch $20 die Woche mehr bekommen. Und ich brauchte aber nur 3-mal in der Woche 12 Stunden arbeiten. Das war der Deal. Das passte sehr gut mit meinem Abendstudium.
Ja. ja.
Und das habe ich dann gemacht. Das Lustige dran war, ich wurde in der Niederlassung als derjenige gesehen, der multilingual ist. Ich bekam alle, die nicht...
Was du aber nicht warst. Also du konntest...
Ich kannte Deutsch und Englisch,
okay.
ja. Und ich hatte noch Spanisch in der Schule, aber
okay.
das war auch begrenzt.
Mhm.
So, und jetzt bekam ich also alles, ja. Ich bekam aus Osteuropa, aus Südeuropa, aus Lateinamerika, überall kamen die Leute her. Und immer hieß es, ach... Na, wir verstehen dich nicht. Geh mal darüber. Da ist ein junger Mann, der kann das.
Und du hast dich da irgendwie durchmanövriert.
Ich habe mich durchmanövriert mit Händen und Füßen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ging in den meisten Fällen ging es um Umtauschen von Geld, also von Währungen.
Ja.
Weil sie kamen mit ihrer Währung aus ihrem Land und dann wurde da gewechselt. Das war, also so spannend war das nicht.
Nee, okay. Also es war auch verständlich.
Aber es war lustig.
Ja.
Und ich hatte die Gelegenheit, die World's Fair zu besuchen, mehrfach. Also da ergab sich dann Zeit. Und da habe ich eine Erinnerung, die für mich später eine große Rolle spielen sollte. Aber damals wusste ich noch überhaupt nichts.
Ja.
Ich bin dort in den Coca-Cola-Pavillon.
Ja.
Auf der World's Fair gegangen.
Ja.
Also wir reden jetzt von 1964. Mhm. Und dieser Coca-Cola-Pavillon zeigte die Welt aus Coca-Cola-Sicht.
Ja.
Und da wurden alle möglichen Länder dort dargestellt, angefangen von Argentinien bis über Hongkong bis Sambia. Und sehr gut gemacht mit Darstellungen und auch Gerüchen. Von da, ja, also Hongkong habe ich mir angeguckt und habe gesagt, meine Güte, das wäre ja mal toll, da hinzugehen.
Ja.
Aber das war nur ein Gedanke.
Ja.
Und dass das später sich mal so ergeben würde, hatte ich keine Ahnung.
Was hat dich aus dieser Zeit eigentlich am meisten später dann auch geprägt?
Also eigentlich das Neue aufzusaugen. Also New York war für mich einfach ein unheimliches Erlebnis. Ich habe wie ein trockener Riesenschwamm, habe ich das alles aufgesogen und ich fand es wahnsinnig spannend und interessant und das war toll. Also ich habe da nie einen Mangel gehabt an Unterhaltung.
Ja, ich erlebe oft Menschen, die rückblickend sagen, dass diese Zwischenzeiten oft die wichtigsten Zeiten in ihrem Leben so waren, die so ein bisschen ja den Weg auch geebnet haben oder definiert haben, sie sich aber währenddessen manchmal auch unsicher gefühlt haben. Hattest du das auch? Oder dass man sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu 100%, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
Da nicht. Also in New York gar nicht, weil ich habe ja auch unter deutschen Verhältnissen hervorragend verdient. Ich habe, damals wurden immer noch wöchentlich die Löhne gezahlt. Ich habe also $120 die Woche verdient.
Ja.
Das habe ich dann mal hochgerechnet. Dann waren das 480 D-Mark damals die Woche. Davon konnte ich nur träumen in Deutschland. Aber natürlich waren auch andere Preise.
Ja.
Aber trotzdem, die Preise waren sehr moderat. Also ich hatte eine kleine Wohnung. Das war mit einem begleitenden Hotelservice. Das heißt, die Wäsche wurde gewaschen.
Ja.
Das Zimmer wurde gereinigt. Es war einfach toll. Und das für sehr, sehr wenig Geld. Also ich habe $14 die Woche für meine erste Herberge bezahlt.
Ja, da konnte man gar nichts gegen sagen.
Nein, konnte man überhaupt nichts
sagen. Wahnsinn Stil irgendwie in der Zeit.
Ja, ja.
Deswegen, du hattest auch nicht dieses Druckgefühl wahrscheinlich.
Okay, nein, das hatte ich nicht. Meiner Erinnerung nach hatte ich ausreichend Geld immer, obwohl es nicht viel war, aber es war ausreichend.
Nach deinem Studium hast du dann den Einstieg bei McCann Erickson gewagt, das dich auch später in verschiedene US-Städte geführt hat. Atlanta,
ja.
San Francisco, Chicago. Wie hast du die Arbeit dort erlebt und wie war auch der Umgang mit dann großen Kunden wie Coca-Cola, Hilton oder General Motors?
Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, der Einstieg dahin, das war nicht einfach. Und wenn ich jetzt manchmal Leute höre, oh, ich habe mich schon so oft beworben.
Ja.
Ich habe über 100 Bewerbungen in New York geschrieben, beziehungsweise schreiben lassen, bevor ich überhaupt mal eine Antwort bekam.
Ja?
Okay. Also es war schon, diese Zeit war frustrierend, weil ich hätte schon bei der Bank bleiben können. Das wäre nicht das Problem. Aber ich wollte ja.
Dein Wunsch war ein anderer.
Ja. So. Und dann eines Tages ergab sich, dass ich von zwei weltweit agierenden Agenturen, Werbeagenturen, einen Termin bekam für eine Vorstellung. Und das ausgerechnet am gleichen Tag. Also es war erstaunlich. Und da bin ich also hingefahren.
Ja.
Und die waren beide in der Lexington Avenue. Die waren gar nicht weit voneinander entfernt, ungefähr 200 Meter. Und dann habe ich gedacht, na gut, gehe ich zuerst mal zu McCann. Und dann bin ich da gelandet und dann ergab sich das, dass ich sofort einen Job bekam. Am Ende des Gesprächs waren wir uns einig, dann hieß es, wir schicken Ihnen einen Vertrag, den müssen Sie unterschreiben und dann können Sie am 1. Januar anfangen. Das war kurz vor Weihnachten.
Okay.
Ja, also im Jahre 64.
Ja.
Also ungefähr 9 Monate nach meiner Landung in New York.
Und auch schon nach dem Abschluss der Schule oder warst du da eigentlich noch in dem Studium drin?
Ich war noch im Studium drin.
Okay.
Aber das war ja fachgerecht.
Okay.
Das war ja, also für das, was ich machen wollte, genau das Richtige.
Ja.
Und dann wurde ich also bei McCann angestellt, bin gar nicht mehr zu Jay Water Thompson gegangen. Und dann wurde ich in eine Abteilung gesteckt. Das gibt's wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Wir haben verifiziert, was an Radio- und Fernsehwerbung platziert wurde von den verschiedenen Kunden. Und da war die Frage eben, wurde das auch so gesendet oder übermittelt? Dafür gab's Affidavits, also die Belege von den Radiosendern oder Fernsehanstalten. Und das musste gecheckt werden gegen, wie wurde das bestellt.
Okay, also es wurde immer gegenkontrolliert. Ja,
damit der Kunde nicht mehr zahlt.
Ja.
Also das war natürlich nicht sehr erfreulich als Arbeit.
Ja.
Nach 3 Monaten habe ich dann gesagt, also Kinder, habt ihr nicht ein bisschen was Interessanteres? Ich wollte eigentlich in die Werbung. Und dann haben
Bist du schon so ins Gespräch gegangen, so mit einem geraden Rücken raus und gesagt, Mensch, die Arbeit hier,
ja,
das ist irgendwie.
Ja, ganz klar. Das wäre auch für mich keine Alternative gewesen, jetzt da noch
dazu verweilen.
Noch dann lange zu bleiben.
Ne? Ja, okay.
Und dann haben die gesagt, ja, wir prüfen das und so. Und dann kamen sie aber relativ schnell auf mich zurück und sagten, ja, in unserer Media-Abteilung. Das war eigentlich die Abteilung, für die wir arbeiteten. Aber in der Abteilung selber gab es eine offene Stelle und wiederum eine, die zu tun hatte mit fremdsprachigen Ländern, also Mediaabteilung International.
Mhm.
Und da war wieder praktisch das Gleiche wie
bei der Bank.
Bei der Bank auf ja. der Wörter. Bei mir landete alles auf dem Tisch, was irgendwo herkam.
Ja.
Aber das war interessanter. Das war auf jeden Fall wesentlich interessanter. Ich habe Werbung platziert, ich habe abgerechnet und so weiter und so fort. Also das war schon wesentlich besser.
Mhm.
Und da war ich ja gar nicht so lange, also aus der heutigen Sicht betrachtet. Ich würde mal sagen, ich war da vielleicht 1,5 Jahre. Und dann gab es du hast gefragt nach einschneidenden Erlebnissen.
Ja.
Dann gab es ein einschneidendes Erlebnis.
Ja.
Nämlich, ich wurde angerufen von der Sekretärin von dem President of McCann Erickson International, ein Mann mit dem Namen Eugene Kummel. Und Mr. Kummel hat mich gebeten, mal zu ihm zu kommen ins Büro. Er wollte mit mir sprechen. Dann bin ich da hoch und hatte keine Ahnung, was da
auf die Bad, ja.
Und dann hat der Herr Kummel mir eröffnet, er hat von unserem deutschen Büro aus Köln ein Avis bekommen, dass 3 führende Köpfe von der Firma Henkel, der Waschmittelfirma, also das ist eigentlich eine Chemiefirma, also Waschmittel ist das Produkt, das wir alle kennen, aber eigentlich sind die in der Chemie tätig.
Ja.
Dass die USA besuchen wollen, sie wollen sich orientieren über den Markt der Klebemittel. Also die wollten ein Konkurrenzprodukt zu Uhu machen. Uhu gab es schon damals. Und diese 3 Herren würden nach New York kommen, aber keiner von den 3 sprach Englisch. Der eine sprach Altgriechisch, der andere Latein und der andere noch was anderes, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls nicht Englisch. Und Eugene Kummel sprach nur Englisch.
Okay.
Und jetzt brauchten sie also einen Übersetzer.
Dort, ja.
Ob ich dazu bereit wäre. Und da habe ich gesagt, ja, ich probiere es. Ich habe es noch nicht so gemacht in der Form, aber ich probiere es. Und dann kamen die, und das waren 3 nette Herren, älteren Semesters schon, aber eben sehr nett. Und dann haben wir ein paar Tage zusammen verbracht und ich habe dann gedolmetscht, wenn wir im Büro waren.
Ja.
Aber die waren nicht nur im Büro. Wir waren dann auch unterwegs. Mhm. Die haben natürlich auch diese Möglichkeit. Ich meine, wir reden von 1965, benutzt, um
New York
kennenzulernen und so weiter und so fort. Ja, und das ergab sich dann Folgendes. Also die Herren sind wieder abgereist, haben sich wohl bei Mr. Kummel sehr bedankt für alles. Und dann bekam ich ungefähr 1-2 Monate später einen weiteren Anruf vom Büro von Mr. Kummel.
Mhm.
Ich sollte doch mal nach oben kommen. Dann habe ich gedacht, jetzt kommt wieder einer zum Übersetzen. Aber gut, hätte ich natürlich auch gemacht. Aber nein, diesmal war es ein Gespräch mit dem Präsidenten. Und der sagte zu mir, Jürgen, du musst entschuldigen, aber ich wusste gar nicht, dass du in unserer Firma bist. Also damals waren wir ungefähr 3000 Mitarbeiter. Das war auch nicht zu erwarten, dass er mich da als letzte Person im Glied kennen würde.
Das heißt, du wurdest empfohlen zum Übersetzen. Er wusste zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, dass du in der Firma sitzt.
Nein, der hat seiner Sekretärin beauftragt, check mal, wer spricht Deutsch hier in unserem Haus. Die hat die Personalabteilung kontaktiert, hat sie mir dann hinterher erzählt. Die Personalabteilung hat dann gesagt, wir haben nur einen.
Okay.
Und das war ich. Und so,
ja.
Und dann, also wie gesagt, dann sagte Eugene Campbell, ich wusste nicht, dass du in der Firma bist, aber mich würde mal interessieren, was hast du für Pläne? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Plan ist klar, mein Plan ist ziemlich klar. Ich möchte hier von der Pike auf das Werbewesen kennenlernen und ich studiere nebenbei noch Marketing und Public Relations in der Abendschule. Wenn das alles fertig ist, dann versuche ich mir einen richtig guten Job in diesem Bereich. Und dann hat er gesagt, ja, und wo würdest du das machen wollen? Dann habe ich gesagt, also eigentlich, ja, sagt er, willst du zurück nach Deutschland? Da habe ich gesagt, eigentlich gar nicht so nach Deutschland. Mhm. Ich würde lieber gern noch irgendwo in die Welt gehen. Das war eben mein Fernweh.
Ja.
Und dann sagt er, das ist interessant, das ist interessant. Und dann sagt er, gut, also ich wollte nur mal wissen, wo du stehst, was du für Pläne hast. Und dann vergingen wieder ungefähr 2 Monate.
Darf ich dich ganz kurz fragen, rückblickend gesehen?
Ja.
Warum glaubst du, hatte er diesen Impuls, dich so zu fragen?
Du, den musst du ihn fragen. Also das kann ich dir nicht beantworten. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich weiß es nicht.
Es hat ihn wahrscheinlich auch beeindruckt. Irgendwie wie du vielleicht.
Spaß gemacht. Ja, kann sein. Sowas ist ihm auch noch nicht untergekommen. Also das muss man sagen. Er hat irgendwie, das fand das reizvoll, glaube ich.
Ja.
Und dann vergingen ein paar Monate.
Ja.
Und dann wurde ich wieder zu ihm gerufen. Und da waren aber schon 5 Leute in seinem Büro. Und ich kam dazu und dann stellte sich raus, das waren alles nicht nur aus McCann, sondern auch, die hatten noch Schwesterfirmen. Aus dem ganzen Interpublic-Bereich hatte er die Personen, die einen internationalen Background haben, zusammengerufen. Denn er hatte einen Plan entwickelt. Und diesen Plan wollte er uns allen vorstellen. Also da war eine Frau aus Belgien, ein Mann aus der Schweiz, ein Däne, ein Schwede, meine Wenigkeit. Und ich glaube noch einen, weiß ich jetzt gar nicht, Engländer oder Iren. Jedenfalls, wir saßen da und hörten uns an, was er sich ausgedacht hat. Und was er sich ausgedacht hat, war, dass er uns alle in verschiedene Büros in USA schickt.
Ja.
Und dass wir dort einen Schwerpunktkunden, der auch international vertreten war, kennenlernen, um damit später auch zu arbeiten. Und wie es das Glück wollte, ich bekam Coca-Cola. Andere bekamen Gillette und Esso und so weiter, aber ich bekam Coca-Cola. So.
Und da hat sich es schon einmal irgendwie gefühlt, diese Situation auf der, Weltausstellung.
Ja.
Und die Marke, von der du so beeindruckt warst, dass es sich da ergeben hat, dann die. Mhm.
Genau, genau. Und das war jetzt mal ein fulfilled wish, ja?
Ja.
Ja, dann, war es aber nicht nur das. Er hat auch mehrere Marketing-Professoren engagiert.
Ja.
Und die haben ein ganzes Curriculum entwickelt. Das wurde uns mitgegeben. Und das mussten wir immer bearbeiten und beantworten, während wir in diesem Büro gearbeitet haben. Also wir waren bei einem Kunden, aber wir hatten zusätzlich noch eine Betreuung. Das erwähne ich deswegen, weil es war für mich entscheidend, es stellte sich heraus, wenn ich das mache, dann muss ich mein Abendcollege beenden. Weil ich war ja dann nicht mehr in New York.
Du hattest gar nicht mehr die Möglichkeit, das dann in New York zu machen.
Und das war, wenn du mich fragst, auch Momente, wo man unsicher ist, da war ich unsicher und habe gesagt, Mensch, was machst du jetzt? Machst du jetzt dein Studium zu Ende? Das wäre konsequent.
Ja.
Oder ergreifst du diese Möglichkeit?
Ja.
Ohne zu wissen, wie das ausgehen würde.
Wofür hast du dich entschieden?
Ich habe die Möglichkeit ergriffen. Und auch nie bereut. Nie bereut.
Darf ich nochmal nachfragen?
Selbstverständlich.
Das heißt, die Marketingprofessoren haben euch auch in eurer Weiterbildung begleitet.
Unbedingt, ja.
Okay.
Ja.
Und die Fragen, die sie gestellt haben und die Antworten, die ihr gegeben musstet, wurden von denen dann auch nochmal
bewertet
und Feedback euch drüber gespielt. Okay.
Genau. Mhm. Also es war Theorie und Praxis.
Okay.
Und das habe ich also 1,5 Jahre gemacht, aber nicht nur bei Coca-Cola, sondern ich war dann noch in San Francisco. Da war mein Kunde nicht mehr Coca-Cola, sondern da war mein Kunde die Firma Del Monte. Del Monte Die machten, also haben Ananas und auch Früchte und Gemüse in Konserven verarbeitet und verkauft weltweit. Und dann danach nach Detroit und dann war ich bei General Motors. Und General Motors hatte damals gerade sich entschieden, einen Kleinwagen aus Europa über ihren armen Buick zu importieren.
Ja.
Und das war Opel. Das war also ein Opel Kadett, der wurde besonders herausgestellt. Und der war damals in einer besonderen Lackierung gelb-schwarz. Das war ein markantes kleines Auto, ein kleiner Rennwagen. Und der wurde also angeboten in Amerika. Und wie die Detroiter Niederlassung von McCann hörte, dass ich als Deutscher da hinkomme, da haben sie mir sofort gesagt, also am Wochenende mach keine Pläne, du musst bei uns, bei unserem Händler in Detroit den Kadett mitverkaufen.
Okay. Und das hast du auch gemacht dann?
Auch gemacht. Und gar nicht so unerfolgreich. Also das war lustig.
Ja.
Ja. Also ich hatte ja einen Akzent und die Leute, die da hinkamen, die hatten keine Scheu, ein deutsches Auto sich anzugucken, das ja ganz anders war als damals. Es waren ja noch die Schlitten in Amerika, also die riesen Schlitten.
Ja.
Und das war eine lustige Zeit,
Du bist dann zwischen den Kunden und den Stationen immer hin und her geflogen?
Ja.
Hin und her gependelt?
Ja, aber ich bin dann stationär gewesen.
Okay.
Und dann wurde ich versetzt. Und so habe ich auch Amerika kennengelernt. Die haben mir nämlich gesagt, okay, hier, wir geben dir das Ticket, dass du jetzt von Atlanta nach San Francisco fliegst. Und da habe ich gesagt, klein Moment mal, gibt es auch eine andere Möglichkeit? Ja, wie denn? Ja, ich habe einen Freund, der hat eine Freundin in San Francisco und da muss der Wagen überführt werden. Mit dem zusammen könnte ich da hinfahren. Da brauche ich nur ein bisschen Zeit.
Ja.
Und dann haben die eingewilligt. Dann haben wir das. dadurch bin ich quer durch Amerika gekommen.
Ja.
Was eine nachhaltige Erfahrung war, muss ich wirklich sagen. Und die mir heute immer noch hilft, wenn Leute über Amerika sprechen. Amerika ist eben nicht ein Amerika. Amerika sind viele Amerikas.
Und das hast du auf dieser Reise auch
sehr deutlich gespürt. Sehr deutlich gespürt. Und da war ich dann ungefähr 6 Monate. Und dann wurde ich nach Detroit, nicht Chicago, nach Detroit
dann fast.
Und da war ich dann bei McCann Detroit. Mhm. Und da habe ich dann Buick als Kunden gehabt. Aber Opel war das Produkt, das ich dann dort betreut habe, werblich und auch praktisch.
Was waren dann, also um nur eine ganz kurze Übersicht zu haben, deine Hauptaufgabe von der Betreuung des Kunden lag darin, dass du was genau gemacht hast?
Ja gut, also mir wurde davon innerhalb der Agentur, wurden mir dann Aufgaben übertragen. Das konnte alles Mögliche sein. Die Agentur hat entschieden, was zu machen war.
Mhm.
Und dann haben sie mich eingesetzt, wo sie gesagt haben, da kann der Jürgen uns helfen.
Hast du noch ein Beispiel?
Ja, also das praktische Beispiel war auf der Verkaufsfläche des Händlers.
Okay, das war keine zusätzliche Aufgabe, die von denen kam,
nein,
das war dann schon von der Agentur ausgesteuert.
War von der Agentur ausgesteuert. Ja. Aber ich habe dann auch an Promotion-Aktivitäten mitgearbeitet. Da wurden dann Anzeigen entworfen, Headlines entwickelt. Also das klassische Werbegeschäft, wenn man so will, ja.
Wie kam es dann nach Asien?
Ja, dann kam ich wieder nach New York von Detroit.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, Kinder, also Detroit war eine schöne, aber eine schwere Mission, weil das war im Winter. Und Detroit im Winter ist ziemlich grau und es war kalt.
Aber du warst schon ziemlich anspruchsvoll.
Naja, also, gut. Ich wusste schon, was mir gut tat. Und dann war ich in New York und dann haben wir gesagt, wir wollen über die Zukunft sprechen. Und nachher, Jürgen, wo möchtest du jetzt hin? Ich wurde richtig so gefragt. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mich so fragt und nach dieser Erfahrung in Detroit, ich würde gerne nach Südamerika, nach Buenos Aires. Das war mein Wunsch.
Ja.
Und da haben sie gesagt, oh, das ist interessant. Ja, also da werden wir uns jetzt mal erkundigen, haben die Bedarf für jemanden wie dich bei unserer Agentur? Können wir ein Arbeitserlaubnis bekommen?
Ja.
Das brauchte man.
Ja.
Dann haben sie es aber nicht gleich bekommen, das hat gedauert. Dann haben sie gesagt, pass mal auf, jetzt schicken wir dich erstmal zu unserem Büro in San Juan, Puerto Rico.
Ja.
Da frischst du dein Spanisch so auf, dass du, wenn du dann in Buenos Aires bist, auch vernünftig Spanisch sprechen kannst.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht. Ich war dann 6 Monate in Puerto Rico und habe dort wiederum mit Coca-Cola und auch mit General Motors
gearbeitet.
In der Gruppe, die diese Kunden hatten, war ich mit drin.
Okay.
Und dann bekam ich eines Tages einen Anruf und da sagte mir der Verantwortliche von der Personalabteilung in New York, Jürgen, schlechte Nachrichten, ein Arbeitserlaubnis für Argentinien zu bekommen, ist unmöglich. Die nehmen keine Gringos mehr in der Service-Industrie. Damit war das gestorben. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir uns überlegen, wo willst du jetzt alternativ hin? Und da habe ich gesagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und ich hatte, und ich hatte einen Kollegen, der war über dieses Programm, der Schwede, der war über dieses Programm nach Asien gekommen, nach Tokio gekommen. Und da habe ich den angeschrieben, also es war ja nicht damals nicht so wie heute, Handy in die Hand nehmen und anrufen, habe ich den angeschrieben und habe gesagt, wie geht's dir in Tokio? Buenos Aires ist tot, wie wär's, wenn ich nach Tokio käme?
Ja.
Würdest du mir das empfehlen? Da hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Ist sehr interessant, wenn du keine Angst hast, vor richtig in der Fremde zu sein, sprachlich, kulturell und so weiter, dann mach das. Und das waren ja für mich keine Probleme. Und dann habe ich angerufen in New York und gesagt, Japan wäre gut. Und dann haben die gesagt, gut, dann müssen wir prüfen. Also dazu soll ich vielleicht ergänzend noch sagen, alle diese Leute, die der Eugene Kammel ausgesucht hat, das sollten alles in der Ausbildung letztendlich Feuerwehrleute werden. Mhm. Der wollte die benutzen, um die da einzusetzen, wo es ein Problem gab mit einem Kunden.
Mhm.
Ja, also wenn es jetzt mit Coca-Cola irgendwo ein Problem gab, dann da. Und in Japan gab es eine Menge Probleme.
Deswegen hat sich das auch, passte das perfekt.
Ja. Und ich kam dahin und das war der Anfang von einem 8-jährigen Asienaufenthalt, aber nicht nur in Japan.
Ja.
Sondern dann brannte ein Feuer in Korea. Warum? Korea hatte noch gar kein Coca-Cola.
Und dann hast du es da etabliert?
Und dann habe ich da die Einführung marketing- und werbemäßig begleitet.
Ja.
Und ich sag dir, das war so Pionierarbeit vom Feinsten. Da gab es ja keine Werbeagenturen, da gab es gar nichts. Wir reden jetzt von 1966, da gab es gar nichts. Ich bin dann also Korea gewesen für längere Zeit, aber immer noch aus Japan operierend, also hin und her geflogen. Dann habe ich Taiwan das gleiche gemacht wie in Korea, eine Einführung. Da gab es auch noch kein Coca-Cola. Das Produkt in Asien war bekannt, wie überall auf der Welt. Aber einige hatten es noch nie in der Hand. Einige hatten es noch nie getrunken.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst irgendwie so ein bisschen auch der Fremde, der Exot in diesen Ländern. Hattest du manchmal Momente, wo du dich auch einsam gefühlt hast?
Ja, schon. Aber das war nie gravierend oder nie. Es war mal, gab's mal Momente.
Ja.
Ich weiß noch, in New York, da hatte ich dann mal auch so ein bisschen einen Durchhänger. Dann bin ich unten an die Bowery gefahren und habe mich da hingestellt, wo man die Freiheitsstatue sieht und habe darüber geschaut und habe gesagt, Mutti und Papi, ihr seid da drüben über dem Ozean und da war alles gut.
Ja, wie schön, auch dass irgendwie auch selbst aus so weiter Ferne die Familie dann trotzdem so eine Stabilität gibt irgendwie.
Ja,
ne?
Und ja, ich habe damals geschrieben, also ich habe die heute noch, mein Vater hat sie alle aufgehoben. Ich habe Briefe geschrieben, weil einmal habe ich telefoniert an dem Geburtstag meiner Mutter, aber das war so unergiebig, das hat nur gekrächzelt und gekraxelt.
Ja.
Und das war rausgeschmissenes Geld.
Jürgen, nach deinen Stationen in den USA und auch in Asien, ging es für dich ja wieder nach Europa zurück?
Wie meine Tour zu Ende war in Asien, da wurde ich wiederum von McCann aufgefordert zu sagen, wo würde ich denn, muss ich wirklich sagen, die Firma war sehr nobel.
Ja.
Die hat sich bedankt, dass ich diese schwierigen Aufgaben der Einführung, auch in Indonesien, das war extrem schwierig, dass ich das übernommen habe für die Firma.
Ja.
Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten die ein ganz schönes Problem gehabt.
Mhm.
Okay, das haben sie anerkannt.
Ja.
Und dann haben sie zu mir gesagt, Jürgen, wo möchtest du denn jetzt hin als nächstes? Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, also ich war jetzt in den USA, ich war ein bisschen in Südamerika, also in Puerto Rico. Ich war jetzt in Asien 8 Jahre. Also eigentlich würde ich ganz gerne mal nach Europa.
Mhm.
Da habe ich noch nicht gearbeitet.
Ja.
Und dann haben die gesagt, oh ja, da schauen wir mal. Und dann kam die Antwort, ja, wir haben ein Opening in London. Und dann sind wir dann, inzwischen habe ich geheiratet.
Mhm.
Da fuhr ich dann mit meiner Frau, flog ich nach London. Und da wurde ich dann in London erstmal in das europäische Geschäft eingewiesen.
Ja.
Und das waren ungefähr 3 Monate. Da plötzlich kam ich einen Anruf aus New York. Herr Jürgen, wir brauchen dich, wir haben ein Problem in Österreich. Und dann habe ich gesagt, nicht schon wieder. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist speziell. Wir mussten den Geschäftsführer der Niederlassung von heute auf morgen entlassen.
Okay.
Der hat also etwas Ungesetzliches getan.
Und das solltest du auch.
Und jetzt sollte ich da die
Kündigung aussprechen.
Die Kündigung war ausgesprochen.
Ach so,
war schon
okay,
weg.
Das war, okay.
Ich sollte jetzt die Niederlassung übernehmen,
ja.
Denn Coca-Cola und General Motors waren 2 Ankerkunden von McCann Wien. Ja, und dann bin ich dahin, habe die Zelte in London wieder abgebrochen, bin dahin und habe dann da das übernommen. Aber da muss ich sagen, da war ich sehr enttäuscht, denn Wien damals, im Gegensatz zu heute liebe ich Wien, Wien damals war grausam. Da war ja der Eiserne Vorhang noch, ja, Ungarn, Tschechoslowakei.
Ja, ja.
Also es war nicht schön.
Es war noch nicht so dieses Wiener Schick, was man
Nein,
jetzt kennt.
So ist es. Ja, ja. Und alle jungen Österreicher, alle jungen Wiener, die hauten ab.
Hat dich das auch so ein bisschen dann dazu verleitet, nach 14 Jahren aus dieser Agentur zu sagen?
Da noch. Sondern dann habe ich zur Agentur gesagt, also pass mal auf, Leute, ich war jetzt nicht in USA und in Asien, um jetzt hier in Wien zu versauern.
Ja.
Ja, so konnte ich mit denen sprechen. Und dann haben die gesagt, oh, das tut uns leid. Ich habe gesagt, ich schlage euch etwas vor. Ich mache das hier für ein Jahr. Übergang.
Ja.
In der Zeit findet ihr einen dauerhaften Niederlassungsleiter und für mich eine neue Aufgabe. Und das ist so genauso gekommen. Nach einem Jahr wurde ich versetzt nach Frankfurt in unsere Niederlassung in Frankfurt. Und ja, das war eine etwas ernüchternde Erfahrung für mich. Und dann ergab sich Folgendes. Ich habe mich schon damit beschäftigt, gedanklich irgendwann meinen Abschied zu geben. Und dann bekam ich einen Anruf aus Chicago von einem Headhunter. Und der sagte, ob ich interessiert wäre, die Firma zu wechseln. Er hätte ein sehr reizvolles Angebot bei einem deutschen Unternehmen, das weltweit tätig ist, im Sportartikelbereich. Und da habe ich gesagt, wer soll das denn sein? Und da sagte er, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Dann habe ich gesagt, damit ist dann dieses Gespräch beendet, weil ich muss erst wissen, mit wem ich es zu tun habe.
Ja.
Ja, da muss ich erst nachfragen, ob ich das tun darf. Hat er dann gemacht und dann kam er zurück und sagt, ja, das ist die Firma Adidas in Herzogenaurach.
Wahnsinn. Jürgen, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Wie es dann von Adidas zur Gründung der Champions League kam und warum Jürgen Lenz mit einem einzigartigen Konzept den europäischen Fußball verändert hat, darüber sprechen wir in Teil 2. Vielen, vielen Dank.
Bitte sehr. Sehr gern.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.